geht weiter mit der Rolle, die die Sozialdemokratie im Krieg gespielt hat. Also die verzweifelte Empörung über die Rolle der Sozialdemokratie bei der Bewilligung der Kriegskredite gründet in dieser Auffassung, dass es der beständigen Bündelung und Artikulation der Bewegungen der Massen bedarf, ohne die jede Orientierung unmöglich wird, indem die Sozialdemokratie für die Dauer des Krieges die Stornierung, also Beendigung des Klassenkampfes versprach, raubte sie damit der Arbeiterbewegung Sinn und Plan. Dadurch konnten die steuerlosen Massen in die Arme des imperialistischen Krieges geworfen werden. Dass sie in ihrer Agitation im Krisenpunkt versucht, Gegenbeharrendes nach vorn zu schreiten, macht, dass ihre Argumentationsweise zunächst wieder alles geht, was wir spontan für gut halten. Gegen das Zuhause setzt sie die Welt. Indem alles in Bewegung ist und damit zur Verfügung gestellt wird, hält sie fest an Geduld, Ausdauer und Fröhlichkeit. Empfiehlt sie, Freude aus dem Bestehenden zu gewinnen. Dieser Halt im Bestehenden ist zugleich eine Haltung. Sie verbindet die Stärken der Freude mit der Empörung über die schlechten Zustände in der Gesellschaft. In dieser Weise vermeidet sie eine Kritik, die Frauen oder überhaupt Menschen als Opfer sieht. Sie zeigt, wer mit welcher Kraft wohin geht. Der Weg geht in die Welt, nicht zurück ins Haus. Eben deshalb ist es wichtig, ein klares, scharfes Bild von der Welt zu haben, weil sie uns etwas angeht. Sie ist unser Zuhause, in ihr muss die Perspektive gefunden werden. Jetzt noch etwas zur kapitalistischen Entwicklung. Rosa Luxemburg unterscheidet die kapitalistische Entwicklung und deren Standpunkt im widersprüchlichen historischen Prozess vom Wirken der Kapitalistenklasse. Also sie entscheidet kapitalistische Entwicklung oder Kapitalistenklasse. Während die erstere die Entwicklung der Gesellschaft vorantreibt durch Krieg, Mord, Raub, greift die letztere fürchterlicher noch in die Gesellschaft ein, weil sie über ihre Zeit hinaus wirkt. Die Kapitalistengruppen bekämpfen einander und bedienen sich der inzwischen für die kapitalistische Entwicklung überflüssig gewordenen Kampfmittel wie Zollpolitik und Militär. Jetzt wird der Staat zum Klassenstaat, indem er die Interessen der gesamten Gesellschaft verlässt und auf die der nationalen Kapitalisten überwechselt. Es spitzen sich die Widersprüche innerhalb des Staatswesens zu. Dieses komplizierte Verhältnis ist das Feld der politischen Einmischung. Rosa Luxemburgs Anti-Staatspolitik wendet das Gesamtgesellschaftliche gegen das im Politischen sich äußernde Klasseninteresse der Kapitalisten. Solche politischen Analysen führen sie weit weg von einem schematischen Basisüberbaumodell. Zitat: Die Produktionsverhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft nähern sich der sozialistischen immer mehr. Ihre politischen und rechtlichen Verhältnisse dagegen errichten zwischen der kapitalistischen und der sozialistischen Gesellschaft eine immer höhere Wand. Der Sozialismus ist Notwendigkeit geworden. Nicht bloß deshalb, weil das Proletariat unter den Lebensbedingungen nicht mehr zu leben gewillt ist, die ihm die kapitalistische Klasse bereiten, sondern deshalb, weil, wenn das Proletariat nicht seine Klassenpflichten erfüllt und den Sozialismus verwirklicht, uns allen zusammen der Untergang bevorsteht.
die Anknüpfung an die Marx'sche Logik der Krisen und Brüche, die damit gegebene unbedingte Einlassung auf die widersprüchlichen Erfahrungen der Einzelnen und die Suche nach der Hoffnung im Elend, macht das spezifische luxemburgische Pathos aus. Diese Politik mit den Erfahrungen, die Artikulation von Alltäglichem ins Politische, der Umbau von Beharrungsverlangen in Veränderungswillen, ist für eine Politik der Frauen auf jeden Fall unerlässlich. Die wissenschaftliche Analyse, die ihre alltäglichen Bedrückungen zu strategischen Losungen bündelt, steht allerdings noch weitgehend aus. Sie bezieht sich auf Marxens Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie und zitiert die folgende Passage zu der Frage, wie es möglich sei, den Menschen als unterdrücktes und misshandeltes Mitglied der Gesellschaft zu befreien. Zitat: In der Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, welche keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist, eines Standes, welche die Auflösung aller Stände ist, einer Sphäre, welche einen universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt, einer Sphäre endlich, welche sich nicht emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren, welche mit einem Wort der völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als ein besonderer Stand ist das Proletariat. Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Und sobald der Blitz des Gedanken gründlich in diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation der Deutschen zu Menschen vollziehen. Zitat Ende. Schulung ist so für Luxemburg ein leidenschaftlich besetzter Hoffnungsträger, welche die Unterdrückten und Ausgebeuteten befähigen soll, selbst strategisch zu handeln. Schulung aber ist nicht einfach eine Indoktrination von oben, nicht bloße Aufklärung oder Belehrung. Sie spricht zwar von Erziehung und Aufklärung, aber ihre Ausführungen sind eindeutig. Unter Aufklärung versteht sie nicht die Enttarnung von versteckten Übeltaten, sondern eher den Aufruf nach mehr Wissen, nach der Devise «Das Wissen, das wir brauchen, fehlt noch». In ihren Zeitungsartikeln finden wir in dieser Hinsicht einen großen Umfang von Wissen für das Volk aufbereitet. Schulung ist in allererster Linie Selbsttätigkeit der Massen. Dies ist ein weiterer Zusammenhang, aus dem wir als Frauen und für unsere Politik von Rosa Luxemburg lernen können. Schließlich müssen wir das paradoxe Problem lösen, dass Frauen zugleich aus gesellschaftlicher Öffentlichkeit und Politik weitgehend ausgeschlossen sind und es doch nicht darum gehen kann, in diese Strukturen einfach hineinzuwachsen, sondern darum, dass Frauen in ihrer Befreiung zugleich die sie unterdrückenden Anordnungen überwinden müssen. Es geht also nicht um kompensatorische Bildung, wie dies den Frauen in der weiteren Geschichte der Arbeiterbewegung zugestanden wurde, nicht um das Aufholen von Defiziten. Rosa Luxemburg schreibt: Ich meine, die Geschichte macht es uns nicht so bequem, wie es in den bürgerlichen Revolutionen war, dass es genügte, im Zentrum die offizielle Gewalt zu stürzen und durch ein paar neue Männer zu ersetzen. Wir müssen von unten auf arbeiten, dass wir die Eroberung der politischen Macht nicht von oben, sondern von unten machen müssen.
Stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare i pannolini, avere un uomo che fa la padrone e ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di fare
Die Schule des Lernens ist die Tat. Sie knüpft an das berühmte und zumindest als praktische Anweisung an sozialistische Politik in Vergessenheit geratene Marx-Zitat aus den Thesen gegen Feuerbach an. Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden. Und baut diesen Gedanken mit großer Eindringlichkeit wieder und wieder aus. Eine Sammlung ihrer Textstellen zu diesem Thema würde allein ein kleines Buch füllen. Ich begnüge mich mit einigen wenigen. Ihr Grundgedanke ist, die sozialistische Umgestaltung kann nur ein Werk der Masse sein, die dafür allerdings geschult sein müssen. Zitat: Heute, wo die Arbeiterklasse sich selbst im Laufe des revolutionären Kampfes aufklären, selbst sammeln und selbst anführen muss, oder mit der Psychologie eines Gewerkschaftlers, der sich auf keine Arbeitsruhe bei der Maifeier einlässt, bevor ihm eine genaue bestimmte Unterstützung für den Fall seiner Maßregelung im Voraus zugesichert wird, lässt sich weder Revolution noch Massenstreik machen. Aber im Sturm der revolutionären Periode verwandelt sich eben der Proletarier aus einem Unterstützung heischenden, versorglichen Familienvater in einen Revolutionsromantiker, für den sogar das höchste Gut, nämlich das Leben, geschweige das materielle Wohlsein im Vergleich mit den Kampfidealen geringen Wert besitzt. Zitat Ende. Die für diesen Prozess bzw. sein Resultat gebrauchte Vokabel ist die der Reife. Dieses Wort wurde im Diskurs der damaligen Arbeiterbewegungsführung immer wieder als ein Zustand aufgefasst, auf den gewartet werden sollte. Sie aber denkt ihn als eine Art Selbstentwicklung, die in der Bewegung ruckhaft geschieht und von der Partei unterstützt werden kann. Demgemäß ist diese Schulung zuallererst eine Handlung der Massen selbst, sofern sie in Bewegung sind. Die Masse muss, indem sie Macht ausübt, lernen, Macht auszuüben. Es gibt kein anderes Mittel, ihr das beizubringen. Hier setzt sie auf das Experiment der Arbeiter- und Soldatenräte, insbesondere ihre Ausführungen zum Gründungsparteitag, für das sie die Massen keineswegs als reif genug erachtete, wohl aber annahm, sie könnten die Ausübung der öffentlichen Gewalt lernen, indem sie es tun. In der Krise der Sozialdemokratie schildert sie mit heftigen Worten die kriegsbegeisterte Masse, ihren patriotischen Taumel, ihre Teilhabe an der Massenschlechterei, die zum ermüdenden Tagesgeschäft wurde, und schließlich das Gemälde des Ganzen. Zitat: Vorbei ist der Rausch, vorbei der patriotische Lärm in den Straßen, die Jagd auf Goldautomobile, die Straßenexzesse des spionewitternden Publikums, das wogende Menschengedränge in den Konditoreien, wo ohrenbetäubende Musik und patriotische Gesänge die höchsten Wellen schlugen. Ganze Stadtbevölkerungen in Pöbel verwandelt, bereit zu denunzieren, Frauen zu misshandeln, Hurra zu schreien und sich selbst durch wilde Gerüchte ins Delirium zu steigen. Eine Ritualmordatmosphäre, in der der Schutzmann an der Ecke der einzige Repräsentant der Menschenwürde war. Die Regie ist aus. Die deutschen Gelernten, die wankenden Lemuren, sind längst zurückgepfiffen. Die Reservistenzüge werden nicht mehr vom lauten Jubel der nachstürzenden Jungfrauen begleitet. Sie grüßen nicht mehr das Volk aus den Wagenfenstern mit freudigem Lächeln. Sie trotten still, ihren Karton in der Hand, durch die Straßen, in denen das Publikum mit verdrießlichen Gesichtern dem Tagesgeschäft nachgeht. Hier kann von Überschätzung der Masse kaum die Rede sein. Im Gegenteil, die Massen sind die rauschhafte, unwürdige, mordlustige Menge, wie sie die bürgerliche Gesellschaft hervorbringt, wie sie selbst in dieser Gesellschaft zu agieren in der Lage ist. Nur die standhafte Kadaverhaltung des deutschen Proletariats ermöglichte es dem deutschen Imperialismus, die russische Revolution für sich auszunützen. Und die Reaktion konnte sich das gewagte Experiment nur leisten, im felsenfesten Vertrauen auf den unerschütterlichen Stumpfsinn der deutschen Volksmassen. Ja, selbst die Arbeiterklasse agiert als willige Henker fremder Freiheit. So folgt Luxemburg auch nicht dem üblichen Schema, nur auf die klassenbewussten Arbeiter zu sitzen. Ein solches Vergehen kritisiert sie im Gegenteil, als bequeme Haltung. Aber Masse ist ihr zugleich kein feststehender Begriff, kein Aggregatzustand. Die Massen sind immer in Bewegung. Sie sind nicht unbedingt heute, aber als Menschen in der Lage, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Dies ist für Luxemburg Inbegriff von Sozialismus und der Sinn, warum es für ihn zu streiten lohnt. Es ist zugleich ihre Vorstellung vom Menschsein.
Questa è la ragione di una donna nella tua vita. Ecco la ragione di una donna nella tua vita. Il tuo profilo leggere e le favole son vere, su di te occhi di fuoco e il tuo corpo non è un gioco, vivi un'altra dimensione, questa è la ragione di una donna nella tua vita, cerchi la ragione di una donna nella tua vita. Profumo non è strano, la la la, gridalo pure, se nessuno sa ascoltare, questa è la
gesamte menschliche Kultur ist ein Werk des gesellschaftlichen Zusammenwirkens vieler, ist ein Werk der Masse. Diese Geschichte der Menschheit wimmelt von Heldensagen, von Großtaten Einzelner. Sie hallt vom Ruhme weiser Könige, kühner Feldherren, verwegener Entdeckungsreisender, genialer Erfinder, heldenhafter Befreier. Aber all dies bunte und schöne Treiben Einzelner ist gleichsam nur das äußere, geblümte Kleid der menschlichen Geschichte. Auf den ersten Blick ist alles Gute und Böse, das Glück wie die Not der Völker, Werk einzelner Herrscher oder großer Männer. In Wirklichkeit sind es die Völker, die namenlosen Massen selbst, die ihr Schicksal, ihr Glück und ihr Wehe schaffen. Zitat fertig. Man erkennt in diesen Worten leicht die Formulierungen, die Brecht für sein Gedicht über das siebentorige Theben übernahm, und in diesem Text entwickelt sie im Folgenden auch die Konstellation, die Peter Weiss in der Ästhetik des Widerstands ausbaute. Nein, die Pyramiden sind in Wirklichkeit das Werk tausender und abertausender geduldiger Sklaven, die in schwerer Zwangsarbeit unter lautem Stöhnen die steinernen Zeugnisse der eigenen Versklavung errichteten. Die Masse, das ist die Menschheit selbst, als Opfer und Täter der eigenen Geschichte. Kein Krieg ist möglich, denn nicht die Volksmassen selbst, sei es durch kriegerische Begeisterung oder wenigstens durch unterwürfige Duldung verantworten. Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst. Das Proletariat ist in seiner Aktion von dem jeweiligen Reifegrad der gesellschaftlichen Entwicklung abhängig. Aber die gesellschaftliche Entwicklung geht nicht jenseits des Proletariats vor sich. Es ist in gleichem Maße ihre Triebfeder und Ursache, wie es ihr Produkt und Folge ist. Seine Aktion selbst ist mitbestimmender Teil der Geschichte. Aber gerade weil die Massen zugleich unmündig und unreif in den Verhältnissen stecken, hängen Verwirklichung des Sozialismus und der Revolution davon ab, dass sie ihren Reifungsprozess selber bewirken. Das Medium ist die Erfahrung. Wir erinnern uns, dass die Erfahrung auch die Schranke gegen das Voranschreiten, gegen Entwicklung war, weil sie zum Verharren und Bleiben auffordert. Diese Haltung zu überwinden, macht wissenschaftlichen Umgang mit Erfahrung wichtig und bestimmt damit die transitorische, also übergangsmäßige Aufgabe der Intellektuellen in der Arbeiterbewegung und die Notwendigkeit, dass die Arbeitenden selber Intellektuelle werden. Die besondere Weise, in der Luxemburg agitatorisch mit dem Volk spricht und in der es mit sich selber sprechen kann, lässt bei oberflächlicher Lektüre den Eindruck der Überschätzung aufkommen. Die Menschen werden angerufen als Zukünftige, als Menschen, die sie sein können und werden wollen.
Pere te canterò. Pagata in denaro e disprezzo da chi ti cerca. Io mi sento migliore di te perché ho solo un letto e chi protegge il mio corpo. All'altar. corpo tuo, il corpo d'ogni donna. Ma cosa è il corpo mio, il corpo tuo, il corpo d'ogni donna? È fabbrica di figli per la fabbrica, è fabbrica di figli per la guerra, è fabbrica di un piacere che non ci guarda. Oh donna, al mondo tu non hai vissuto mai, il mondo non ha vissuto mai.
Ich komme jetzt zu dem Schluss, dass es vielleicht doch nicht die aktuelle Überschätzung der Massen war, sondern deren scheinbare Kehrseite, die Relativierung der Rolle von Partei und Führung, die Luxemburg diesen Stempel einer Massenromantikerin aufdrückte. Hier sind ihre Auffassungen und Aussagen eindeutig. Die Führung gibt den Massen politischen Ausdruck, Losung und Richtung, aber sie dient den Massen, nicht umgekehrt. Die politische Leitung übernehmen heißt, dass in jeder Phase und jedem Moment die ganze Summe der vorhandenen und bereits ausgelösten, betätigten Macht des Proletariats realisiert wird, nie unter dem Niveau des tatsächlichen Kräfteverhältnisses. Diese Anordnung verändert abermals die Bedeutung der Worte. Nehmen wir Disziplin. So kann die sozialdemokratische Disziplin niemals bedeuten, dass sich die 800.000 organisierten Parteimitglieder dem Willen und den Bestimmungen einer Zentralbehörde, eines Parteivorstandes zu fügen haben, sondern umgekehrt, dass alle Zentralorgane der Partei den Willen der 800.000 organisierten Sozialdemokraten auszuführen haben. Auch dieser Vorgang ist in Bewegung. Die Parteibehörde wird bürokratisch, wenn die Masse schläft. Luxemburg kommt zu dem Schluss, dass die proletarische Masse keine Führer im bürgerlichen Sinne braucht, dass sie sich selbst Führer ist. So sehr dieser Satz das Urteil von der geradezu illusionären Überschätzung der Massen zu bestätigen scheint, besagt er doch im Grunde nur den einfachen Umstand, dass die Befreiung der Menschen ihr eigenes Werk sein muss oder keine Befreiung, sondern eine andere Form von Unterwerfung ist. Dies gilt für alle Menschen. Und doch hat es auch eine besondere Bedeutung für Frauen. Die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und die Bereichstrennungen zwischen politischem und privatem, öffentlichem und häuslichem rücken die Frauen an eine Stelle, in der gerade die gesellschaftliche Unmündigkeit Kerker und Trost in einem ist. Auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung befreien sich Frauen nicht, sie werden befreit. So kommt es zu dem merkwürdigen Umstand, dass die Frauenfrage seit 100 Jahren auf der Tagesordnung ist und dort bis auf Weiteres den letzten Platz besetzt, der niemals drankommt aus Zeitmangel. Die politische Anordnung, in der beständige Verschiebungen für die männlichen Mitglieder der Bewegung stattfinden, gibt diesen immerhin die Möglichkeit, sich einzumischen, sich als Menschen in gesellschaftlicher Teilhabe zu üben. Nicht so den Frauen. Wenn ihre Lage sich bessern soll, so hat sie zum Beispiel sozial in den letzten 20 Jahren trotz enorm gewachsenen gesellschaftlichen Reichtums kaum getan, so müssen sie ihre Sache in eigene Hände nehmen. Wir sind noch nicht einmal so weit, dass dieses Menschlichsein von Frauen Selbstverständlichkeit ist. So ist Rosa Luxemburg auch in diesem Punkt für die Frauenfrage aktuell. Frauen müssen selber handeln, sonst werden sie ewig verhandelt. Das ist nicht bloß oder nicht nur der gewohnte Aufruf, sich zu bewegen, sondern in der bescheidenen Arbeitsteilung zwischen Sorgenden und Versorgten, die heute wieder politische Konjunktur hat, steckt auch die Festigkeit unserer Verhältnisse der Unterwerfung. Nur wenn man es für möglich hält, dass andere, zum Beispiel weibliche Menschen, in großen Massen in Unmündigkeit leben können, kann man sich selbst in teilweise Unterwerfung einrichten. In dieser Weise sind die Frauen bzw. ihre Stellung in der Gesellschaft auch eine Münze, die den gültigen Wechselkurs stabil hält. Wir entdeckten die Dimensionen, die sie als Sozialistin in der Arbeiterbewegung schwer verdaulich machten. Die Respektlosigkeit gegen die Führung, das unbedingte Setzen auf die Massen als Inbegriff des Marxismus, die Logik der Krisen und Brüche, die es ihr gleichzeitig ermöglichte, das ungeheure Leid und die Zerstörung mit Namen zu nennen und doch auch darin und in dieser Weise voranschreitend die Herausbildung einer anderen Gesellschaft, anderer Menschen, einer menschlichen Menschheit zu entdecken. Die Perspektive ist die Ergreifung der politischen Macht durch das Volk. Alle diese Dimensionen schienen mir für eine Politik der Frauen unentbehrlich zu sein. Sie sind zugleich allgemein und abstrakt und doch auch konkret zu fühlen, jeweils historisch neu. Für dieses alltägliche Tun erfand Rosa Luxemburg den Begriff revolutionäre Realpolitik. Die Suche nach nützlichen Lehren für eine Politik der Frauen führte uns zu Rosa Luxemburg. Sie führte uns unversehens hinaus in ein Projekt revolutionärer Umgestaltung von Politik insgesamt, wo immer wir Wesentliches, Aufhebenswertes für die Frauenpolitik entdeckten, war es zugleich Kritik an einer Auffassung, die Politik von oben denkt, Partei als Form, der die Unteren zu dienen haben, ihre Struktur bürokratisch verhärtet, ein Passivierungsdispositiv für die Massen.
Si faceva chiamare dottore perché aveva la laurea d'onore. Era lui che faceva portire le compagne per 100.000 lire. Ma se negli occhi tuoi c'è paura, la sua voce si fa più dura. Se la paura diventa grande e se hai bisogno di una voce umana per abortire, tu devi tacere come una lesbica o una puttana. Lui ti sta facendo un piacere, tu stai solo scontando un errore. Così per te non c'è umiliazione, tanto non hai pagato un milione. Anche se poi lo avessi pagato, neanche quel prezzo sarebbe bastato minimamente a negare il riscatto di chi è schiavo ed accetta il baratto. Per liberare il tuo corpo in catene devi spezzare chi te le tiene. Per liberare il tuo corpo in catene devi spezzare chi te le tiene.
Rosa Luxemburg ist ja zu ihrer Zeit auch hauptsächlich als Journalistin tätig gsi. Und da hat es damals eine Studie gegeben, dass die Arbeiter also viel zu viel saufen und überhaupt verkommen leben. Und sie ist gar nicht auf die Argumentation eingegangen, sondern sie hat selber eine Studie gemacht und herausgefunden, dass die Bessergestellten oder Reichen noch mehr saufen, aber einfach teureren Alkohol. Und das hat Frieda Haug erzählt als Beispiel für ihre Argumentation. Das hat mich noch beeindruckt.
Etwas, was mir noch aufgefallen ist jetzt bei diesem Vortrag, dass Rosa Luxemburg wohl die Lage der damaligen politischen Situation immer scharf analysiert und kritisiert hat. Aber kaum hat sie das jeweils gesagt, hat sie alles schon wieder losgelassen und wieder neu angefangen zu analysieren. Wir können fast sagen, die einzige Wahrheit ist Bewegung. Eine Bewegung, die hinweist auf Hoffnung, auf ein menschenbewusstes Leben. Und dann der Wille zu der Tat, ihre unermüdliche Arbeitskraft, dass nichts von einem Sust passiert, dass sie das auch bewiesen hat, die 12-stündigen Arbeitstage, das hat mich auch noch tief beeindruckt von ihr. Wir möchten uns jetzt verabschieden von der Sendung.
Im Studio waren Ruth, Bettina und auch der Technik.
Christina.
Ciao.
Perché ha problemi sessuali con la propria donna? Perché ha problemi sessuali con il proprio uomo?
Da sempre soffro di un grave complesso di non valere come donna. donna del mio sesso, perché da quando ho cominciato a far l'amore, che delusione provare 3 ore e poi non serviva niente. Allora ho pensato che se mi innamoravo, risolvere la cosa anche in parte potevo. Mi son perduta nei tuoi occhi furtivi, che si trattasse di una questione psicologica. Tu andavi e venivi, ma io rimanevo lì. E dopo sono stata con un amatore che usava la sua tecnica con molto ardore. Ma nonostante le sue contorsioni, gli uomini quando vogliono sono dei leoni. Tirava dentro il mio epicentro, zac, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Mi son rivolta allo psicoanalista, che m'ha indicato una nuova pista per guarire dalla sua frigidità. Insista, si rilassi, apra le gambe e chiuda gli occhi. Oh no, scusi, chiuda le gambe e mi guardi fisso negli occhi. Dunque vede, lei è affetta da una grave forma di fissazione ad una fase erogena infantile. Dalla clitoride deve passare alla vagina. Evidentemente si tratta di un complesso edipico non ben superato. Lei ci invidia ancora il pene? Le pare dignitoso alla sua età? Le pare fine per una ragazza carina come lei? Si tranquillizzi, ritroverà la sua femminilità. Ho capito dalla mia situazione che non è questione di posizione, né di nevrosi o mancanza d'amore. Per noi godere vuol dire avere potere. Per noi godere vuol dire avere potere. Potere, godere, godere, potere. Potere, godere, godere, potere. Boh, chica, chica, boh, chica, chica, boh, chica, chica, boh.
Stufe di abortire ogni Yabada, you know, he must.